Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 27. August 2026. Dominik Feusi und Markus Somm. Ich habe zuerst einen Hinweis in eigener Sache, ein Event anzukünden. Und zwar ist das ein Referat, das ich halte zur Neutralität. Das ist logisch, Neutralitätsinitiative steht zur Abstimmung, aber es geht nicht nur um die Initiative, die ich nicht gut finde, sondern es geht auch um die Geschichte der Neutralität. Warum sind wir überhaupt neutral? Was bringt das? Und natürlich auch die Zukunft der Neutralität. Und da bin ich dezidierter Meinung. Natürlich hat Neutralität Zukunft. Das ist ein Vortrag in Zürich im Glockenhof, 18. September. Kommen alle, würde mich sehr freuen. Gut, das Zweite, was wir sagen und nicht dürfen sagen, ist das Magazin, das Printmagazin Nebelspalte, ist heute rausgekommen mit dem passenden Thema vegan. Wir werden alle vegan, weil die Ernährungsinitiative kommt ja sicher durch, wird mit überwältigendem Mehr angenommen. Dann müssen wir alle nur noch Rüebli essen und Zucchetti und Peperoni und nichts mehr anders. Also wenn ihr das wissen wollt, wie das sich angefühlt hat, noch kurz bevor wir im Veganismus erlegen sind, kaufen den Nebelspalter jetzt am Kiosk. Gut, ja, was ist los? Andreas Glarner, immer für eine Überraschung gut, hat uns auch heute wieder alle überrascht. Dominik Wabotz.
Ja, er hat mitteilt, dass er einerseits als Präsident von der SVP Aargau, aber auch als Nationalrat zurücktritt. Und das ist überraschend, weil er ist voll im Saft, er ist 63, er muss eigentlich nicht, es gibt nicht irgendeine Amtszeitbeschränkung. Aber es ist irgendwie wie ein typischer Andreas Glarner-Move, kann man sagen. Oder? Er will da mit gutem Beispiel vorangehen. Er hat schon mal in einer Runde gesagt, er fände die Sesselkleber, die Berufspolitik, die nichts anderes haben als Nationalratsmandat haben, das fände er nicht gut. Und ja, jetzt hat er einfach plötzlich gesagt, fertig. 20 Minuten zitiert um folgendermaßen: Politik ist kein Besitz, sondern ein Auftrag auf Zeit. Es ist Zeit, beide Ämter in jüngere, kraftvolle Hände zu legen. Und darum hat er den Rücktritt genommen. Und das finde ich eigentlich ehrenwert, weil es ist genau so. Es ist eben ein Auftrag auf Zeit. Und die, die an ihren Sessel festkleben, die sollten sich das gut überlegen.
Das ist vollkommen richtig und er hat auch recht und es ist ehrenvoll. Aber ich muss sagen, es ist ein Verlust. Also es ist ein grosser Verlust für das Parlament. Ich finde, Andreas Glarner ist einer von den fähigsten, aber auch buntesten und lustigsten Politiker gewesen, die wir jetzt gehabt haben im Parlament. Es gibt nicht mehr so viele Lustige, es gibt auch nicht mehr so wahnsinnig viele starke Persönlichkeiten. Andreas Glarner ist das gewesen. Er hat mich ab und zu auch aufgeregt und habe gefunden, kannst doch nicht Telefonnummern von Leuten, genau, die du kritisiert hast, ins Netz stellen und so weiter. Er hat viel Blödsinn gemacht. Er hat teilweise auch Unsinn erzählt, das stimmt. Aber erstens, immer eine klare Meinung und häufig hat er recht gehabt. Zweitens, und das ist etwas, was die Leute ein bisschen zu wenig gewusst haben, er war sehr dossierfest gewesen. Er hat sein Zeug gekannt. Er ist klar, er war ein Populist gewesen, ein richtig guter Populist, ein begabter Populist. Aber seine Fakten haben gestummt. Es hat gestummt und es ist für die SVP auch ein grosser Verlust, weil ich muss ehrlich sagen, der Aargau ist ja eigentlich eine Hochburg von der SVP. Sie sind dort mit grossem Abstand, über 30% haben sie von der Wählerrate. Sie sind eine grosse, starke Partei, aber das Personal ist nicht durchgängig so überzeugend. Also das ist wirklich eine Schwäche von dieser grossen, grossen Aargauer SVP. Und dass er dort auch noch als Präsident jetzt zurücktritt, ist auch schade. Nachwuchsproblem, das er offensichtlich hat, hat er selber auch nicht gelöst. Aber wie gesagt, höherer Verlust für die Schweizer Politik, weil, ich sage es jetzt auch als Journalist, es gibt einfach wirklich nicht so wahnsinnig viele Politiker, ob jetzt Linke oder Rechte, wo man gerne darüber redet und wo halt die Öffentlichkeit auch erregt. Und das ist wichtig. So wie wir uns aufregen über den Cedric Wermuth, haben wir uns ab und zu gefreut oder häufig gefreut über den Andreas Glarner. In dem Sinn.
Genau.
Ich Andi, etwas, alles Gute. Ja.
Ich will noch etwas zufügen, oder, weil das ist eine riesige, ich kenne niemanden, wo die Diskrepanz so gross ist. Oder er ist wahrscheinlich der meistgehasste eidgenössische Parlamentarier von den letzten 10 Jahren. Und er hat vieles gemacht dafür, um den Titel zu erringen, du hast es erwähnt. Aber gleichzeitig ist er im persönlichen Umgang ganz ein feiner und auch durchaus ein zarter Mensch. Es ist nicht ein das ist nicht einfach ein Querulant-Polteri, sondern er hat beide Seiten. Und ich finde es noch verrückt, wie auch viele Journalistenkollegen die zweite, feine Seite von ihm gar nie erlebt haben, weil sie gar nie mit ihm richtig normal geredet haben. Und das finde ich noch so ein bisschen die Diskrepanz. Die gibt es bei niemandem sonst. So zwischen wirklich der abgrundtiefe Hass, der ihm gerade auch aus den Medien entgegengeschwappt ist. Auch heute wieder, selbstverständlich, der Dagi muss in den Titel schreiben von Hardliner, oder? Ist klar, Kollege an der Wertstrasse. Es geht nicht anders. Aber eben, dass der Mann auch noch ein bisschen anders ist und dass er ein bisschen menschlich ist und dass er wirklich ein feiner Mensch ist, das will ich jetzt zum Abschied auch gesagt haben.
Genau, und was natürlich vielen Leuten auch nicht bewusst ist, weil unsere Medien das verschwiegen oder nicht gerne reden darüber, er war sehr beliebt im Parlament, bei vielen Parlamentariern und vor allem bei linken Parlamentarierinnen. Weil er ein Lustiger war, weil man mit dem ein gutes Bier trinken konnte und man hat einen lustigen Abend verbracht. Und die linken Frauen haben bei ihren rechten linken Männern nicht wahnsinnig viel zu lachen. Sie sind nicht immer so lustige Leute, sie sind ein bisschen zu ernst. Was wir aber auch dementieren können: das Gerücht, er habe eine Affäre mit Sibel Arslan und müsse deswegen zurücktreten, weil Sibel Arslan schwanger sei, das stimmt nicht. Stimmt nicht. Wir haben keine Angst davor.
Gut. Noch etwas. Wo ganz schlimm ist, der Rücktritt, oder? Das führt natürlich auch dazu, dass es ein anderes Problem noch gibt. Weil er ist ja so eine Art, des Spiritus Rector von der Weisswein-Fraktion. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man dort eine gute Nachfolgerin oder einen guten Nachfolger findet. Weil an dieser Weisswein-Fraktion hängt mehr oder weniger die ganze Schweiz. Muss man jetzt einfach mal festhalten. Aber das wird ganz, ganz schwierig.
Aber du musst es noch erklären für unsere Zuhörer. Das ist Insider. Was ist denn die Weisswein-Fraktion? Man kann sich's vorstellen, aber was ist es?
Ja, eben, das ist nicht so schwierig. Das sind die sich ab und zu, nicht immer, aber ab und zu einem Glas Weisswein treffen. Wir haben in der Galerie des Alpen, auf der rechten Seite, oder? Dort trifft man sich etwa die und schwätzt halt. Und sonst ist das ein sehr vertraute Runde ist, man tut auch das nicht ausschlacht oder so weiter. Wir haben eigentlich immer Ivorn getrunken, zu meinem Leidwesen. Ich hätte lieber einen Walliser. Aber der Ivorn ist der einzige Wein, hat einmal der Andi Glarner gesagt, der ihm kein Bauchweh macht. Also von dem her, sein Rücktritt könnte dazu führen, dass man den Wein wechselt. Das I'm looking forward to.
Genau, und das ist eine von den Geschichten, die sich die Weltwoche unsterblich unbeliebt gemacht hat in der SVP-Fraktion, wo sie alle die Leute beim Namen genannt hat, die in dieser Weisswein-Fraktion
sitzen. Machen wir nicht.
Der Andi Glarner ist nicht mehr dabei, das können wir zumindest sagen.
Genau.
Und es ist parteiübergreifend. Das ist also nicht das Gremium nur von der SVP, sondern Alkoholismus ist parteiübergreifend.
Es ist nicht Alkoholismus, bitte, es ist nicht Alkoholismus. Komm mal.
Es ist Alkohol. Nein, also wir sind ja bald vegan, dann hört das auch auf mit dem heikreiben Alkohol. Gut, gestern ein prominenter Gast beim IWP, IWP-Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik in Luzern, an der Uni Luzern, ein Institut, das die ganze Schweizer Politik oder zumindest Forschungspolitik aufgemischt hat. Und der Lino Guzzella war dort Gast. Du warst Dominik, deine Eindrücke.
Ja, ein unglaublicher Parforce-Ritt vom Lino Guzzella durch Energiepolitik und vor allem auch, das war sehr interessant, die Bedeutung von Energie für Sicherheitspolitik und Geopolitik. Oder? Das habe ich wirklich spannend gefunden, wie er aufzeigen konnte. Und auch durchaus, er ist ein wahnsinnig witziger Typ. Oder? Er hat gesagt, in den Nullerjahren hat man den Slogan gehabt, ESG für Environment, Social und Governance. Oder? Und heute heisst ESG einfach Energie, Sicherheit, Geopolitik. Und das finde ich gut. Und das stimmt ja auch, oder? Es stimmt ja auch wie Energie. Man kann es jetzt live beobachten im Iran, oder? Wegen der Auseinandersetzung haben wir 16% weniger Erdgas auf dem Markt. Und er hat dann können zeigen, wie das bei den Preisen auf und runter geht und so weiter. Aber to the long story short, Energie brauchen wir für den Wohlstand. Und zwar, Wohlstand folgt eben einem Energieeinsatz und nicht umgekehrt. Wer den Wohlstand sicher will, der muss die Energieversorgung sicherstellen. Und es ist halt immer noch so, 80% von der Energie sind fossile Energien. Es ist gar nicht möglich, das abzufahren bis 2050. Es gäbe eine Variante. Er hat eine Grafik gezeigt mit dem Lockdown-Delle bei der Treibhausgas. Und wenn du die ist genauso steil, wie die Kurve müsste sein, um 2050 auf Null kommen. Aber 24 Jahre müsste man Lockdown haben. 24 Jahre Lockdown. Ich wünsche viel Vergnügen. Und dann hat er auch betont, ich meine, die ganze Geschichte mit dem Dünger, oder? Ich meine, wenn wir da Erdgas aufhören, dann gibt es einfach kein Haber-Bosch-Verfahren mehr. Dann gibt es keinen Dünger mehr. Und dann, kann man ausrechnen. Etwa die Hälfte von der Weltbevölkerung müsste dann verhungern. Und wir könnten dann auswählen, wer denn das muss sein, per Los oder was auch immer. Es ist absurd. Es war ein Barfußritt. Die Zusammenfassung findet ihr auf nebelspalter.ch. Wo zeigt, um was es geht. Er ist dann auch auf die Schweiz gekommen, hat gesagt, wir haben 19 Terawattstunden Winterstromlücke, wenn wir die AKW abstellen. Und die kann man nicht schliessen mit irgendwie 3000 Windrädchen und ich weiss nicht wie viel Solar, sondern man muss entweder wahnsinnig viel importieren, vom Ausland abhängig werden, oder man muss halt ein paar schöne neue Atomkraftwerke aufstellen.
Genau, und die Realität wird wahrscheinlich eher sein, dass man Gaskraftwerke baut und die SP kann dann die bejubeln. Weil sie sind ja für CO2 neuerdings. Nein, aber ich wollte es noch schnell aufnehmen. Ich meine, ich habe letztens gerade eine Auseinandersetzung mit dem Roger Schawinski, wo ich gesagt habe, alle Leute, die wirklich daraus kommen, sagen 2050 netto null, dass wir kein Land erreichen. Und Politiker, die heute noch davon reden, die lügen uns alle an, weil es bequemer ist. Ja, die Wahrheit zu verschwiegen und die Wahrheit ist einfach, es wird es niemand schaffen. Und es ist dumm. Es ist wirklich dumm, an dem festzuhalten. Dominik?
Vielleicht hat er, das hat er auch sehr klar gesagt. Er hat gesagt, in 4-5 Jahren ist der Kaiser wirklich nackt. Dann ist allen klar, dass wir es nicht erreichen. Und er sagt, dann wird es interessant, wie die Politik mit dem Faktum umgeht. Oder? Er sagt, wir haben halt viel zu lange, haben wir das den Politiker überlassen und den Ingenieuren weggenommen und jetzt ist dann der Kaiser nackt. Und er hat gesagt, er nehme Wetten entgegen, ob es irgendjemand schaffe, wenn irgendjemand dafür wette, er wette sofort dagegen. Und ich glaube, ich traue mich nicht zu wetten, dass irgendein Land, vor allem auch nicht die EU, er hat dann gezeigt, wie extrem in der EU die Kurve müsste sein. Das geht einfach nicht.
Ja, und es ist auch jetzt, zeigt auch, wie unsinnig, dass die Beschuldigungen von den Grünen und von der SP sind gegen den Albert Rösti und ganz viele andere bürgerliche Politiker. Die birrenweiche Idee, oder nein, es ist ja nicht birrenweich, sondern es ist verlogen. Wieso dumm sind sie ja gar nicht? Cedric Wermuth ist ja nicht dumm. Aber die verlogene Haltung, ja nein, jetzt der Hitzesommer hat damit zu tun, dass die Bürgerlichen nicht die Politik gemacht haben, die die Linke gerne hätten. Das ist so absurd. Wir schaffen nicht einmal 2050. Und zwar, wenn wir alle das ganze Programm von der SP 5-mal erfüllen. Es passiert nichts. Nichts. Nur der Cedric Wermuth. Der kann dann im Winter frieren und im Sommer hat das heiß und fliegen kann er auch nicht mehr und Autofahren tut er sowieso nicht und sein Velo, wo mal irgendeinmal hergestellt worden ist, wird auch nicht mehr hergestellt, weil, was die Leute auch vergessen, ist zum Beispiel Stahl. Auch für das braucht man fossile Brennstoffe. Für Plastik braucht man fossile Brennstoffe. Wir brauchen so viel fossile Brennstoffe, es ist undenkbar, auf die zu verzichten in nützlicher Frist. Ob man je darauf verzichten könnte, sehen wir dann, das werden unsere Nachfahren in 200 Jahren dann herausfinden.
Gut, ja, darf auch nicht mehr schnaufen. Da kommt CO2 raus. Also ja. Der Rainer Reichenberger hat genau. Ja mal darauf hingewiesen, dass Velofahrer irgendwie, ich glaube, pro Strecke mehr CO2 ausschnaufen als Fußgänger. Also mit dem Velo, weißt du, ist nichts mehr. Es ist
ja gut. Nein, aber es ist wirklich wichtig. Ich meine, jetzt bei der Hitzesommer haben sie es ja wieder probiert, den Leuten eigentlich Sand in die Augen zu streuen und so zu tun, als könnte man den Klimawandel stoppen. Und man müsse nur einfach die fossilen Brennstoffe aus dem System nehmen. So einfach ist das. Irrsinnig einfach. Unmöglich. Unmöglich. Und wer das immer behauptet und den Leuten eigentlich Dummheiten erzählt, der sollte eigentlich aufhören in der Politik. Aber sie hören nicht auf. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das auch interessant ist, wo vielleicht überhaupt der Ursprung ist von vielen, vielen Problemen, die wir heute haben. Es ist die sogenannte Akademiker-Schwemme. Wir haben viel zu viele Leute, die Matura machen. Wir haben viel zu viele Leute, die irgendein Birrenweichsfach an der Universität oder der Fachhochschule studieren. Und dass das der Fall ist, sieht man jetzt ganz deutlich an den Zahlen von der Erwerbslosigkeit, Dominik.
Genau, die sind heute veröffentlicht worden vom Bundesamt für Statistik. Die wichtigsten vier Zahlen geht vorweg. Personen mit einem Master von einer Universität sind ein Jahr nach ihrem Master sind 6,4% ohne Job. Das ist deutlich mehr als 2023, dort sind es 3,9%. Und bei denen mit einem Fachhochschul-Bachelor, dort ist die Quote auch ein Jahr nach dem Bachelor, wie viele Leute sind arbeitslos, die ist von 2023 von 3,4% auf 4,9% angestiegen 2025. Und das ist schon verrückt, das ist dann in diesen verschiedenen Fächern noch ein bisschen differenziert, also in den Fachhochschulen, wenn es um Musik, Theater und andere Künste geht, ist es 10,8%. Bei Design, wo man doch so Mode war, ich studiere Design und so, Game, so Videospiel-Design und so, sind es 10,0%. Und bei angewandter Linguistik, das weiß ich jetzt nicht genau, ist es echt Übersetzungsdienst oder so, 9,4%. Und Das finde ich dann schon wahnsinnig. Und bei den Universitäten ist es am schlimmsten bei der Fachbereichsgruppe Interdisziplinäre und andere. Oder? Das ist dann so ein bisschen das, mir kommt so eben PPE, also Philosophy, Politics and Economics, ist eben am Schluss gar nichts, oder, wo man dort studiert. Aber es ist auch bei der technischen Wissenschaft und den Wirtschaftswissenschaften hat sich verdoppelt, die Quote von denen, die arbeitslos sind. Also bei den technischen 4,8%, bei den Wirtschaftswissenschaften 8,5%, bei den Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften von 5,1 auf 8,5% und bei den exakten und Naturwissenschaften von 4,5 auf 6,8%. Das sind auch beunruhigende Zahlen.
Ja, und es ist deswegen beunruhigend, weil das ist ja die angebliche Elite. Und das sind die Leute, die teuerste Ausbildung genossen haben, die der Steuerzahler am meisten gezahlt hat, am meisten investiert hat.
Milliarden.
Das sind Leute, die dann etwas bringen und die wir brauchen. Und wenn man sieht, dass sie arbeitslos sind, noch ein Jahr nach Abschluss, das zeigt eigentlich, man braucht sie nicht. Man braucht sie nicht. Und wenn man dann noch hört, unsere arme Wirtschaft immer jammern, sie haben keine Fachkräfte und sie müssen deutsche Akademiker einführen, damit wir unsere Problem können lösen, dann muss ich ja sagen, da stimmt doch etwas nicht. Also ja. Wir haben offensichtlich selber zu viele Akademiker, wir haben zu viele Akademiker ausbilden auf den falschen Fächern und trotzdem holen wir noch Leute aus dem Ausland. Vielleicht könnte man mal einfach sagen, die Fächer, die hier angeboten werden, sind vielleicht nicht so arbeitsmarktfähig. Oder? Weil das Interessante ist, wenn man sich, ich kann jetzt die Zahlen nicht, aber wenn man sie mal vergleichen mit, wie viele Leute sind eigentlich arbeitslos, wenn sie die Lehrabschlussprüfung gemacht haben? Oder wie viele sind arbeitslos, die einen Meister gemacht haben? Dann wird man herausfinden, dass die meisten wahrscheinlich nicht arbeitslos sind, weil die Leute, die eine Lehre gemacht haben, die sind gefragt. Und warum sind sie gefragt? Weil sie schon von Anfang an im Arbeitsmarkt sind letztlich und näher sind bei den Bedürfnissen der Unternehmen. Oder? Ein Soziologe brauchst du eben eigentlich nicht. Oder einen offensichtlich, der Design studiert hat an der Kunstschule, brauchst du offensichtlich nicht.
Ja, also nur an einer Anti-Gaza-Demo war. Ich meine, das ist ja schon auch bei diesen Fächern das Problem. Soziologie in der Schweiz ist eine Aktivistenausbildung für kommunistische Anliegen. Und wer will das so jemanden anstellen? Oder? Also,
ja. Ja gut, wenn die Kommunisten dann die Macht übernehmen, dann haben sie viele Stellen für die genau. Im Staatssekretariat für Kommunismus. Dann
also ich finde, nur noch schnell, ich meine, der Staat könnte ja auch das ein bisschen steuern, durchaus ein Interesse. Also bei Fächern, wo man nicht braucht, muss man halt vielleicht die Jahresgebühren, Semestergebühren verzehnfachen. Das Recht hat er. Und ich kann mich erinnern, es ist etwa schon 15 Jahre her, habe ich das mal einem Unirektor vorgeschlagen. Und der hat gesagt, ja, das fände er gut. Nur, er werde das nie on the record sagen, weil er gar geköpft wird. Aber vielleicht muss ein Politikerin oder ein Politiker das bringen. Der Staat, der Milliarden ausgibt, darf doch auch ein bisschen steuern, was da hinten rauskommt aus dem System.
Wobei, es ist nicht einmal steuern, das klingt ja planwirtschaftlich. Nein, wenn man eben die Leute daran beteiligt oder die Kosten von ihrer Ausbildung, wenn die Leute selber überlegen, würde ich, oder man sagt, man muss die Hälfte von deinem Studium selber zahlen, dann können die Leute automatisch überlegen, hole ich das wieder rein. hole ich das irgendwie, ich weiss auch nicht, das sind dann vielleicht 20'000 Franken, das ist ja noch wenig, wenn man es vergleicht mit Amerika. Aber sagen wir jetzt mal, es kostet 20'000 Franken Soziologie studieren. Ja, dann überlegst du schon, ja, habe ich da noch eine Stelle? Oder soll ich nicht gescheiter vielleicht Physik studieren? Weil dann habe ich nachher einen Job oder Ingenieur und so weiter. Und dann stellt sich vielleicht aus, ich bin zu dumm für Ingenieur. Dann hättest du vielleicht auch keine Matura müssen machen. Auch Geschichte, ich gebe es zu, wir beide haben Geschichte studiert. Hätten wir müssen 20'000, 30'000, 40'000 zahlen und nicht der Papa hätte es gezahlt, sondern wir selber und hätten das wieder reinholen mit unserer Journalistenlaufbahn. Ja, wir hätten es uns auch besser überlegt. Vielleicht hätten wir gesagt, ja, Jus ist vielleicht besser. Dann werden wir nachher Politiker bei der SP. Das wäre doch auch noch schön.
Ja, und vor allem, Markus, du hättest mir bei der Basler Zeitung einen höheren Lohn müssen zahlen, natürlich.
Natürlich, das habe ich natürlich auch falsch gemacht. Ja gut, gebe ich zu. Gut, jetzt gehen wir zu etwas sehr Erfreulichem. Die FDP Bern hat einen guten Vorschlag.
Genau, die FDP Bern lanciert eine Volksinitiative für 20% tiefere Einkommensteuern. Liebe FDP-Leute, wenn ihr das durchbringt und ich werde euch dabei helfen, ich gebe es offen zu, ich bin da Partei, oder? Weil ich natürlich geschädigt dabei. Dann wirklich, dann habt ihr also bei mir einen Stein im Brett. Und was bedeutet das? Oh, die Berner Zeitung warnt schon. Dem Kanton würden damit 780 Millionen Franken weniger Einnahmen zufließen. Dem Kanton. Hallo, wer ist der Kanton? Wir Bürger sind der Kanton. Und wenn die 780 Millionen bei uns Bürgerinnen und Bürger bleiben, dann was machen wir damit? Wir tun sie entweder im Kanton Bern oder irgendwo ausgeben oder wir haben sie auf einem Bankkonto und dann tut es Berner Kantonalbank oder sonst irgendeine Bank irgendwo investieren. Das ist viel besser, als wenn es zu der Verwaltung geht, wo irgendetwas damit rumjuffelt. Und es ist auch noch darum noch gut, die Initiative, weil ich gespannt bin, ob die SVP Bern mitmacht. Weil das ist ja so eine Partei, wenn es ums Sparen geht und um ihren schönen Kanton Bern, ist sie gar nicht mehr so liberal oder so rechts oder so beschränkt. Also beschränkt im Sinn von, wir müssen den Staat beschränken. Da bin ich gespannt, ob die wirklich mitmachen. Aber das ist der richtige Weg. Bern muss besser werden und Bern kann besser werden. Und die FDP macht jetzt da mal einen Pfosten ein.
Ja, und das ist völlig richtig, was du gesagt hast, das hat Tradition, dass der Berner Etatismus, der ja alt ist, das ist eine lange Tradition in Bern, aber der ist auch immer gestützt worden von den Bauern. Und Bauern sind zum grössten Teil SVP, früher BGB und so weiter. Und es gibt ja viele Berner, die sich einmal beklagen und sagen, ja, Zürich hat Kloten bekommen, den Flughafen, und deswegen sind wir abgestiegen, was natürlich Unsinn ist. Bern ist schon im 19. Jahrhundert abgestiegen, weil es die Industrialisierung verpasst hat, aber das ist ja gleich. Wer hat den Flughafen, den Zentralflughafen bei Bern verhindert? Bauern. Und die meisten von diesen Bauern haben BGB, also SVP, gestimmt. Ist ja klar. Gut, kommen wir zu einem anderen Thema. Tech Talk. Das ist einer der interessantesten Podcasts, die es überhaupt gibt in der Verbandslandschaft von der SwissMem. Jetzt ist eine neue Ausgabe über den Mercosur. Ja, Dominik, was ist da zu erwarten?
Ja, es ist interessant, weil man Insights überkommt, was genau denn in dem Mercosur eben drin ist, was es bedeutet, weil, ja, wer weiß es so genau, oder? Ich habe ja ehrlich gesagt auch dazugelernt, weil in dem Tech Talk lernt man eben, was es wirklich für die Schweizer, insbesondere auch für die Industrie, für die Tech-Industrie, die auch in dem Verband SwissMem drin ist, wo der Podcast macht, was es für die konkret bedeutet. Und darum ist es so wertvoll, darum finde ich es wirklich, hört rein.
Genau, Tech Talk von der SwissMem, einer der besten Podcasts, den ihr könnt haben, wenn ihr euch für Wirtschaftspolitik interessiert. Und das ist eigentlich etwas, was alle Leute interessieren sollten, weil es um unseren Wohlstand
geht. Das Freihandelsabkommen Mercosur kommt in die Herbstsession. Der Martin Hirzel, Präsident vom Verband von der Schweizer Tech-Industrie SwissMem, wehrt sich im neuesten Tech-Talk gegen Forderungen von Links-Grün und von den Bauern. Der neueste Tech-Talk jetzt auf YouTube oder direkt bei swissmem.ch.
Um unseren Wohlstand geht es auch, wir haben es vorhin schon anhand der Universitäten gehabt, um unseren Wohlstand geht es auch bei der Volksschule. Ich habe heute ein Memo geschrieben zu dem Thema. Volksschulen sind, ja, es werden viele Leute sagen, ja, der Sohn hat wieder mal völlig übertrieben. Er hat gesagt, das ist eine römische Ruinenlandschaft, unsere Volksschule. Und die Volksschule war mal eine der grössten Errungenschaften der Schweiz. Ich habe langsam das Gefühl, Die Reformitis, die ist ja so unglaublich und man kann sie fast nicht eindämmen an diesen Volksschulen, dass man vielleicht mal mit einem anderen Mittel müsste helfen. Und zwar ist das der sogenannte Bildungsgutschein, eine alte Idee von Milton Friedman. Ja, Dominik, genau. Du kennst das genauso gut. Um was geht es da eigentlich?
Ja, es geht darum, eigentlich wie bei allen liberalen Fragen, das Geld vom Staat, wenn er überhaupt irgendwelche Subventionen spricht, sollte nicht an die Institutionen gehen, sondern an die Menschen. Und sie sagen dann, wo sie es einsetzen. Also sogenannte Subjektfinanzierung statt Objektfinanzierung oder im Fall von der Bildung, dass man nicht die Schulen zahlt und nicht die Lehrer zahlt vom Staat aus, sondern dass es eben Gutscheine gibt an die Eltern und die Eltern das dann einsetzen. Sie können dann sagen, wir schicken uns ein Kind an die und die Schule und setzen dort den Bildungsgutschein ein und dann tut der Kanton das Geld dorthin schicken. Warum ist das besser? Weil es Wettbewerb gibt. So wie der Wettbewerb gut ist zwischen den Online-Medien, zwischen Migros und Coop, zwischen verschiedenen Automarken, Computermarken, Handymarken und so weiter, ist der Wettbewerb, aber es ist wirklich absurd. Man muss doch, wenn Bildung wirklich wichtig ist, muss man sich auch Bildung einem Wettbewerb unterstellen. Und ehrlich gesagt, ich lege es offen, ich bin, glaube seit 15 Jahren Mitglied in dem Verein, der Bildungsgutscheine in der Schweiz fördern will, der schon ein paar Sachen erreicht hat, aber auch bei Volksinitiativen runtergefallen ist. In Basel-Land hat es mal so eine Volksinitiative gegeben. Und ist schon klar, wer dagegen ist, nämlich die Lehrergewerkschaft. Ist ja schon klar. Niemand hat Wettbewerb gern, wenn es ihn selber betrifft, oder? Das ist doch ist eine Binsenwahrheit, weil man müsste ja plötzlich noch gut werden. Und das Interessante wäre eben für die Lehrer. Weißt du, wenn dann wirklich jemand gut ist, eine gute Lehrerin oder ein guter Lehrer, der ganz viel Kind anzieht an der Schule. Das führt dann dazu, dass die mehr Geld hat. Und man könnte so Lehrer dann auch belohnen. Heute ist das alles total durchadministriert, Lehrerlöhne, und du wirst nicht belohnt, wenn du gut bist, sondern nur, wenn du lange auf der gleichen Stelle hockst. Und das finde ich auch. Auch das geht doch nicht. Man muss doch auch dort einen Wettbewerb zwischen den Lehrerinnen und Lehrern haben. Das ist bei allen Produkten ein Erfolg, weil die Qualität steigt. Und du hast im Memo geschrieben, in Amerika hat man Erfahrung damit. Man hat auch in anderen europäischen Ländern Erfahrung damit. Es ist überall ein Erfolg. Und zwar besonders für die schwachen Schülerinnen und Schüler.
Was vielleicht noch dazukommt, eben das eine ist, dass du hast gut gesagt, oder? Der Wettbewerb zwischen den Lehrern. Also, die Lehrer müssen sich anstrengen, damit ihre Schule blüht. Aber ich finde fast noch wichtiger heute in der politischen Situation von heute ist eben auch der Wettbewerb zwischen den Reformen. Also, das heisst.
Richtig.
Heute haben wir so viele Reformen, die nicht funktionieren. Der Staat kann sich das leisten. Zum Beispiel Frühfranzösisch oder die integrative Schule und so weiter. Das würde er sich nicht mehr leisten. Mhm. Oder er würde vor allem eine Reform, die nicht funktioniert, sofort wieder abschaffen, genau. Wenn er wüsste, dass die Schüler nicht mehr kommen. Weil die Eltern sagen, die Schule will ich nicht. Ich will jetzt nicht eine Schule, die eine Reform hat, wie zum Beispiel eine Lernlandschaft, wo mein Kind nichts lernt. So genau. Würden Reformen, die nichts bringen, sofort wieder rausfallen, während die Reformen, die gut sind, wenn irgendeine andere Schule, zum Beispiel eine private Schule, eine gute neue Methode hat, wie man gut Französisch lernen kann, dann würden alle Kinder dorthin gehen. Genau. Und so hätten wir auch einen guten Wettbewerb zwischen diesen Konzepten. Heute haben wir ein Monopol an diesen pädagogischen Hochschulen und an den Universitäten, wo Leute, meistens Leute, die noch nie eine Schule gegeben haben, die keine Ahnung haben, wie Kinder eigentlich lernen und so weiter, irgendwelche weltfremde Reformen können umsetzen und wir können sie nicht mehr korrigieren. Nachher hast du Korrektur durch den Wettbewerb. Und das wäre meiner Meinung nach ein unglaublicher Segen und würde unsere Volksschule retten, weil wenn es so weitergeht, ich kann es euch prophezeien, mark my words, dann wird es genau gleich wie in Amerika, dass die Reichen gehen nur noch in die Privatschule, weil die Privatschulen besser sind und die öffentlichen Schulen sind katastrophale, miserable Schulen. Das wäre die Zukunft. Gut, das ist es von Bern einfach heute an dem 27. August 2026. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ja, wie immer gilt, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinn, bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss. Ihre Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch